Wir gehen jetzt in die 9. Fragerunde. Viele fragen vielleicht, wie viel gibt es noch? Ich muss das auch im Hinblick auf die Sachverständigen sagen, einige müssen ihr Flugzeug noch kriegen. Ich habe jetzt noch 10 Wortmeldungen vor dir. Es wären 2 Fragerunden. Ich gehe davon aus, dass wir damit auch abschließen können. Ja, Frau Sager, Sie haben schon 2 Zettel hier oben liegen. Sie sind schon 2-mal noch dabei. Also jeder kann seine Frage stellen, aber ich bitte einfach darum, ein bisschen auch Rücksicht auf die Sachverständigen zu nehmen. Ich rufe auf Frau Sager für Bündnis 90 Die Grünen.
Vielen Dank. Wir haben sehr lange darüber gesprochen, wie man mit Trick 17 möglicherweise Geld des Bundes doch noch an die Länder bringen kann, damit die möglicherweise Geld an die Hochschulen bringen können, damit die Kapazitäten ausbauen können. Ich möchte eine Frage an Herrn Professor Schneider und Herrn Professor Mayer stellen, die versucht, das Ganze mal andersrum zu denken. Wir haben heute Morgen gelernt, dass in Kanada und in den USA die nationale Ebene durchaus auch Geld in den Bildungsbereich gibt, und zwar direkt. Gleichzeitig haben wir jetzt sehr oft gehört, dass alle wild begeistert sind von der zunehmenden Selbstständigkeit unserer Bildungseinrichtungen. Also Herr Professor Schneider, Herr Professor Mayer, was müssten wir mit unserer Verfassung anstellen, damit sich die Hochschulen zum Beispiel direkt um Bundesprogramme bewerben könnten? Dann wären wir ganz viele Probleme aus meiner Sicht los, über die wir heute geredet haben. Wie geht das?
Vielen Dank. Jetzt Frau Kollegin Pieper für die FDP-Fraktion.
Ich habe eine Frage an Herrn Professor Strohschneider. Wir waren uns ja schon einig, dass wir eine nationale Forschungsstrategie brauchen. Das ist ja vollkommen unstrittig. Frag mich aber, wenn laut Beschluss, so wie jetzt vorgesehen, die BLK wegfällt, die ja auch für die gemeinsame Forschungsförderung, also für die Planung von Bund und Ländern zuständig war, welches Gremium künftig darüber entscheiden soll, welche Forschungsbauten und Großgeräte an Hochschulen von Bund und Ländern gemeinsam gefördert werden sollen. Diese Frage an Herrn Professor Strohschneider, und ich wollte gerne noch Herrn Professor Landfried fragen. Wir haben ja heute schon sehr viel über den Artikel 143c Grundgesetz diskutiert. Wir haben entgegen des Regierungsentwurfs, also die FDP, den Vorschlag gemacht, dem neu ein Modell entgegenzusetzen, was die Hochschulbaumittel des Bundes einerseits nachfragegerecht verteilt, also über Bildungsgutscheine zum Beispiel, und andererseits Nachteile für finanzschwache Länder ausgleichen soll. Was halten Sie davon?
Vielen Dank. Jetzt Kollege Benneter für die SPD-Fraktion.
Ich habe eine Frage an Herrn Drexler. Herr Drexler, die Hochschulbauten müssen, oder die Finanzierungsmittel für die Hochschulbauten müssen ja jetzt komplementär von den Ländern irgendwo mitbestückt werden, sodass wir dann in der Folge dessen, dass arme Länder diese Komplementärmittel nicht aufbringen konnten in der Vergangenheit, die Situation hatten, dass dann eben die restlichen Mittel an die Länder verteilt wurden, die in der Lage waren, solche Komplementärmittel aufzubringen. Und das führte dann, wenn ich richtig orientiert bin, dazu, dass eben Baden-Württemberg einen höheren Anteil an diesen Hochschulbaumitteln erhielt, als eigentlich Baden-Württemberg in der Verteilung nach dem Königsteiner Schlüssel oder nach den anderen Schlüssel zustand. Dann ist es dann nicht richtig, dass eigentlich gerade die sogenannten armen Länder jetzt durch die neue Regelung bevorteilt sind, weil sie jetzt in jedem Fall die 50% zur Verfügung haben, ohne dass erforderlich wäre, dass sie Komplementärmittel dazu aufbringen müssten. Das also die Frage an Sie. An Sie, Herr Professor Mayer, nochmals die Frage zu dem 104b Absatz 1 Satz 2. Da geht es ja darum, dass für die ausschließliche Gesetzgebung der Länder sollen Finanzhilfen ausgeschlossen sein. Der Bund hat aber doch die Kompetenz über Statusrechte und Statuspflichten für Beamte, die arbeitsrechtliche Kompetenz und auch Hochschulzulassung, Hochschulabschlüsse soll er ja behalten. Aus diesen Kompetenzen heraus ist doch klar, dass es sich dann bei Hochschulwesen und Schulwesen nicht um eine ausschließliche Landeszuständigkeit handelt und insofern natürlich auch deshalb dann auch klar sein müsste, dass hier ein Verbot der Finanzhilfe nicht drin ist. Die Frage an Sie, Herr Professor Mayer.
Vielen Dank. Jetzt die Kollegin Hinz von Bündnis 90 Die Grünen.
Eine Frage an Herrn Professor Landfried. Unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Ziel wäre aus Ihrer Sicht ein Forschungsförderungsgesetz notwendig, auch im Hinblick auf die Antwort, die Herr Mayer vorhin gegeben hat, bezüglich der Projektförderung und der Notwendigkeit der Beteiligung der Länder bzw. der Vereinbarungen von Ländern? Und an Herrn Professor Mayer hätte ich die Frage, Sie haben vorhin oder mehrfach ausgeführt, dass es eigentlich sinnvoll wäre, gesetzliche Grundlagen zu schaffen für die Ausführung zum Beispiel von Vereinbarungen nach 91b, sei es jetzt, also vor allen Dingen auch nach dem neuen, statt administrativer Vereinbarungen zu treffen. Und mir als Parlamentarierin ist das natürlich sehr sympathisch. Die Frage ist, müsste das auch im Grundgesetz verankert werden und in welcher Form wäre das notwendig, das in einen 91b oder in einen anderen Artikel einzubringen?
Vielen Dank. Jetzt abschließend der Kollege Taus für die SPD-Fraktion.
Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde zunehmend skeptisch bei denen, die sagen, wir sollen es einfach mal ausprobieren. Mir hat 1994, lieber Herr Vogel, auch keiner gesagt, was der Senat in Absonderlichkeiten produziert, der zweite Senat. Und deswegen erlaube ich mir auch weiterhin nachfragen. Herr Mayer und Herr Bode hat die gesamte beide Bandbreite von Problemen und praktischen Problemen geschildert. Die interessieren mich, selbst wenn der eine oder andere davon ablenken will. Und deswegen auch meine Frage an Herrn Strohschneider und Herrn Markschies. Herr Strohschneider, mich würden nochmals konkret ergänzend dem, was Sie schon vorgetragen haben, praktische Probleme und mögliche Probleme für die Forschungsförderung interessieren. Ich erinnere mal daran, dass wir schon jetzt jedes Jahr mit dem Rechnungshof schon bei einem so bescheidenen Projektchen wie Jugend forscht große Probleme haben, wo die Kompetenz des Bundes angezweifelt wird. Und wenn wir jetzt Umgehungstatbestände mögen ja nett sein. Und Herr Landfried, es ist ja auch immer ganz lustig, wenn man da wieder den Stachel lockt. Da haben Sie alle Sympathien an meiner Seite. Nur ich soll jetzt als Gesetzgeber handeln und würde mit Sie gerne Ihnen ein Stück weit diese Umgehungstatbestände wegnehmen. Und die Vereinbarung um die Exzellenzinitiative hat ja auch bewiesen, wo die Länder anderthalb Jahre blockiert haben, wie langsam es in diesem Lande vorangeht, um am Schluss dort zu landen, wo man vorher war. Also, Herr Strohschneider, nochmals die praktischen Probleme hätte ich angesprochen. Und die zweite Frage an Herrn Markschies wäre nochmals im Zusammenhang mit der Trennung von Forschung und Hochschulbau, Clusterbildung. Hier in den Bereichen wie Dresden, wo wir eine erfolgreiche Clusterbildung hatten, durch die Förderung des Bundes. Und hier gibt es ja den konkreten Vorschlag, wir haben es heute schon zweimal angesprochen, den Begriff Forschung mit Wissenschaft zu ersetzen. Nun könnte das ein Teil des Problems sein, der Problemlösung sein. Ich traue aber dem zweiten Senat auch hier nicht über den Weg, ob er dann, wenn wir Forschung mit Wissenschaft ersetzen, tatsächlich auch so gut zu den Hochschulen ist und Universitäten, wie wir es uns wünschen. Deswegen würde ich mir auch hier nochmals wünschen, dass Sie die praktischen Probleme anschätzen. Und ich sage nochmals, ungeachtet der Kaffeesatzleserei, wie viel weniger Zustimmung der Bundesrat zu irgendwelchen Gesetzen geben muss, das haben wir am ersten Tag schon behandelt, dass mich hier ausschließlich der Fortschritt für Bildung, Wissenschaft und Forschung in diesem Lande interessiert und nicht taktische Spielchen zwischen zwei Kammern. Ich denke, das sollte als Priorität zumindest für uns als Bildungs- und Forschungspolitiker weiterhin an erster Stelle stehen. Und bei dieser Aussage bleibe ich auch ganz gerne. Und insofern führen wir auch diese Debatte hier und nicht unter anderen Gesichtspunkten.
Jetzt kommen wir in die Antwortrunde und das Wort hat Herr Drechsler auf die Frage des Kollegen Benneter.
Ja, Herr Kollege Benneter, mich wundert eigentlich, dass die schwachen Länder, ich spreche nicht von armen Ländern, weil vor dem Finanzausgleich gibt es wohl arme Länder, aber nach dem Finanzausgleich pro Kopfbesteuerung gibt es keine Armen mehr. Wer sich mal in dem Hohen Hause mit der Finanzausgleichssituation auseinandersetzt, der muss einfach die Zahlen sehen. Also die Schwachen, ich spreche von schwächeren Ländern. Klar war, dass das Land Baden-Württemberg, weil es immer die 50% Eigenfinanzierungsquote bringen konnte, in den letzten Jahren überdurchschnittlich profitiert hat. Und andere Länder, schwächere Länder, das nicht abrufen konnten. Ich sage Ihnen mal die Zahlen. 1999 haben wir 17,6% erhalten, statt Königsberger Schlüssel. Wir haben 2000 16,7%, 2001 15,1%, 2002 14,7%, 2003 14,8%. So. Die anderen haben nicht abgerufen. Jetzt verstehe ich von den schwächeren Ländern die Argumentation überhaupt nicht. Im Übrigen verstehe ich sie auch nicht von der Wissenschaft. Wenn schwächere Länder ihre Eigenfinanzierungsquote nicht bringen können oder nicht wollen, ich lasse das mal weg, welche Prioritätensetzung die einzelnen Länder in ihren Haushalten machen. Das ist im Übrigen Sache der Länderparlamente. Dann ist es doch jetzt besser, dass die schwächeren Länder auf jeden Fall einen viel höheren Anteil jetzt schon vom Bund bekommen, als sie bisher in Eigenquote erbracht haben. Das heißt, in allen schwächeren Ländern wird mehr im Hochschulbau investiert. Auf jeden Fall. Dann können die einzelnen Länder noch 50% drauflegen, dann sind sie ganz gut. Und es wird möglicherweise auch Länder geben, die 60% und 70% drauflegen. Also von daher gesehen, wenn jetzt die Wissenschaft fordert, dass die Länderparlamente im Einzelnen noch einmal versprechen, 50% draufzulegen, und ich weiß nicht, ob sie es können, kann ich nicht beurteilen, ich kenne nicht alle 15 anderen Länderhaushalte, dann kann es sein, dass sie die Mittel wieder nicht abrufen. Und mir wäre es eigentlich als Wissenschaft wichtig, dass das, was die Länder jetzt immerhin 700 Millionen pro Jahr bis 2013 auf jeden Fall in Hochschulbau gehen. Ein Großteil der Länder kann die 50% bringen, manche werden sogar mehr bringen. Und es wird insgesamt ein größeres Bauprogramm zustande bringen, als wir bisher hatten. Insofern sage ich noch einmal, ist die Aufteilung der Mittel jetzt auf die Länder, in Klammer auch Schwächeren, eine bessere Situation für sie, weil sie nämlich bauen können. Selbst wenn sie nur 40% Zuschuss bringen, auf jeden Fall geht es ihnen besser als bisher.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Professor Landfried auf die Fragen der Kolleginnen Hinz und Pieper.
Frau Pieper, der Hochschulbau ist ein heißes Eisen gewesen heute. Und ich will jetzt ganz allgemein persönlich antworten. Ich habe meine Detailauskünfte ja alle heute schon gegeben. Wenn es denn gelingt, die Mittel, die der Wissenschaftsrat beziffert hat in seinen alljährlichen Berichten, und das ist weit mehr als das Volumen, was zur Verfügung stand, Größenordnung 2 Milliarden in den besten Jahren nach 2001, heute deutlich weniger, und ich will auch sagen, der Bund hat reduziert, das war schon die Sparbüchse für das Exzellenzprogramm, um das jetzt mal im Hintergrund zu sagen. Wenn es uns gelingt, eine Lösung zu finden, um dieses Rückgrat für die Forschungsfähigkeit der Universitäten und der Fachhochschulen, es ist vorher nach den Fachhochschulen gefragt worden, und ich will das gleich auch noch mal sagen, die Fachhochschulen machen angewandte Forschung, tragen zur regionalen Wirtschaftsstruktur, also auch zu den Arbeitsplätzen bei. Und sie forschungsfähig zu halten, heißt, dass wir auch dort eine Gebäudeausstattung und eine gewisse Laborausstattung vorhalten müssen, auch Bücher natürlich, damit sie anschlussfähig bleiben. Wenn uns das gelingt, und da sind mir alle Wege recht, die Sie dabei gehen, auch Umgehungstatbestände, Herr Traus, im Notfall, aber bitte versuchen Sie, eine Lösung zu machen, die noch legal möglich ist, denn wenn diese Aufgabe nicht erfüllt wird, dann nützt uns das alles nichts. Die Frage nach dem Forschungsförderungsgesetz will ich sehr simpel beantworten. Ein Gesetz bringt kein Geld. Nur dann, wenn garantiert wäre, dass damit auch substanziell die Bereitschaft einer zusätzlichen Förderung, und ich sage jetzt präzise, was bedeutet Forschungsförderung, das ist die Förderung von Vorhaben in den Hochschulen durch Förderung des Personals und der dahinterliegenden Ausstattung, Klammer auf, nach Vollkostenrechnung, Klammer zu, etwas, was die DFG ja jetzt hoffentlich bald vernünftig machen kann. Wenn das verstärkt werden kann, ich habe mich heute ein bisschen überzeugen lassen davon, was Herr Mayer gesagt hat, dass ein solches Gesetz nur einen sehr engen Spielraum hat, verfassungsrechtlich. Und deswegen bin ich nicht mehr so davon überzeugt, wie ich das vielleicht noch vor einiger Zeit war. Ich bin auch ein lernfähiges System.
Vielen Dank. Jetzt hat das Wort Professor Marc Schließ auf die Frage des Kollegen Taus.
Ihre Frage verlockt natürlich ein bisschen dazu, ein unendliches Krisenszenario zu malen. Das will ich nicht tun, sondern ich will sagen, das hat im Grunde die Richtung meiner Antwort schon Herr Strohschneider vorgegeben. Wir haben an den vielfältigen Krisensymptomen des deutschen Hochschulsystems in den letzten Jahren, das darf man, glaube ich, ohne Einbildung sagen, mit großer Energie gearbeitet. Und die Frage ist, helfen die hier vorgelegten gesetzlichen Regelungen dazu, auf diesem Weg voranzuschreiten oder bremsen Sie ab? Und ich selber bin der Ansicht, Sie bremsen eher ab und fasse nur noch mal zusammen, was ich ja auch schon gesagt habe. Der Hochschulpakt wird nicht eben erleichtert und die Behebung einer der dramatischsten Schäden des deutschen Hochschulsystems, Betreuungsrelation, die zu erwartende große Menge an Studierenden, der Umgang damit und die Bewältigung dieser großen Herausforderung, die eine des ganzen Landes ist, wird nicht eben leichter. Das zweite Thema, über das wir vielleicht ein bisschen zu wenig gesprochen haben, wir brauchen Mobilität, nicht? Wenn Sie den Bologna-Prozess angucken, wird man ja auch sagen müssen, ist nicht eben gerade bislang sehr optimal gelungen. Die Grundvorstellung, dass wir unsere Studenten gern auch mal in Genua und was weiß ich wo sehen wollen. Also auch diese Herausforderung scheint mir durch die Vorschläge nicht unbedingt leichter zu schultern. Und schließlich denke ich, die abweichende Gesetzgebung. Natürlich ist es gut möglich, das sagen ja Ihre Befürworter auch immer, dass sie den wunderschönen Wettbewerb eröffnet und wir dann ganz viele schöne, spannende Dinge bekommen. Ich befürchte, dass mindestens genauso groß das Risiko ist, wir kennen doch alle die Steuerungsprozesse in diesen Zusammenhängen, dass es unendlich schwierig wird und ein großer Regelungsbedarf. Wie war der schöne Satz? Es muss dann ein Pfadfinder her. Ich sehe noch Frau Wanka lachen. Es muss ein Pfadfinder her, der mich genau darüber informiert, wie nun genau die Lage ist. Und da wird es ganz konkret für jemanden, der in der Hochschulleitung steht, ich muss Leute übernehmen, ich möchte Leute übernehmen und ich muss dann den Pfadfinder vermutlich herbringen, weil ihn mir kein anderer zur Verfügung stellt.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Dr. Mayer auf die Fragen der Kollegen Sager, Benette und Hinz.
Frau Sager, Sie haben gefragt, was wir anstellen müssten, damit der Bund Bundesprogramme auslobt, damit die Universitäten sich unmittelbar bewerben können. Das könnte man natürlich in die Verfassung schreiben. Ich unterstelle aber mal, dass die Länder dem nie zustimmen würden. Ist kein Problem, nicht? Man könnte etwas formulieren. Ich könnte Ihnen die Formulierung liefern. Die Konstitution der LATA, also unter der geltenden Verfassung, gäbe es allerdings einen Weg, diese Möglichkeit sehr extensiv zu nutzen. Der Bund hat eine außerordentlich umfangreiche Ressortforschung. Man kann sich fragen, ob das in diesem Umfang notwendig ist. Und ein Teil, was dort geforscht wird, könnte ohne weiteres ausgelobt werden. Und selbstverständlich könnten die Hochschulen sich bewerben. Und das wäre kein Problem des Bund-Länder-Verhältnisses. Das wäre also ein Weg, der für den Bund sogar, wie ich glaube, billiger ist. Denn die Ressortforschung ist außerordentlich teuer für den Bund, weil sie natürlich eine Menge von Personalkosten, von Dauerpersonalkosten enthält. Außerdem würde das die Hochschulen zu etwas führen, was ich immer schon vertreten habe, wo ich aber nie Anhänger gefunden habe, nämlich Forschungseinrichtungen einzurichten. Es ist selbstverständlich, dass die amerikanischen Universitäten eigene Forschungseinrichtungen haben. Und warum wir das nicht haben, ist mir völlig unverständlich. Herr Benneter hat gefragt, nochmal auf den ominösen 104b Absatz 1 Satz 2. Also dass Satz 1 nicht gilt für die Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung der Länder. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass das eine sehr problematische Sache ist mit den Gegenständen der ausschließlichen Gesetzgebung. Sie haben darauf hingewiesen und andere auch, dass ja der Bund im Bereich der Hochschulen im Hinblick auf das Personal, Hochschulzugang und Hochschulabgang auch Gesetzgebungskompetenzen haben. Und jetzt ist die Frage, wenn Sie Gegenstand umfassend sehen und sagen, das Hochschulwesen, dann können Sie sagen, es gibt keine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Ich garantiere Ihnen aber, dass die ersten Verfassungsstreitigkeiten darüber gehen, dass das nicht so gemeint ist, sondern gemeint ist das, worüber nur die Länder Gesetze machen können. In diesen Bereich hinein darf der Bund nicht finanzieren. In Bereichen, in denen auch der Bund Gesetze machen kann, darf er finanzieren. Also er dürfte zum Beispiel Personal finanzieren nach dieser Auslegung. Sie können sich vorstellen, dass das zu einer erheblichen Verfassungsdebatte und auch zu Verfassungsrechtsprechung führen wird, wie weit das nun geht im Einzelnen. Frau Hirsch hat gefragt, ob es eine sinnvolle gesetzliche Grundlage geben könnte für solche Finanzierungen nach 91b. Ich habe mir das mal überlegt und schlage vor, Folgendes zu formulieren. Bund und Länder können aufgrund von Vereinbarungen bei der Förderung von Einrichtungen und Vorhaben der Wissenschaft, und damit sind automatisch auch die Förderorganisationen, die im jetzigen System herausfallen, mitgemeint, zusammenwirken. Und jetzt kommt es, die Grundsätze der Zusammenarbeit regelt mit Zustimmung des Bundesrates ein Bundesgesetz. Das heißt also, der Bundestag muss sich ernsthaft mit dieser Sache befassen. Er kann nur etwas regeln, was die Zustimmung des Bundesrates findet. Und unterhalb dieses Gesetzes sind dann Vereinbarungen zwischen den Exekutiven möglich. Dann brauchen Sie den Absatz 1 im Übrigen nicht, und der Absatz 2 und 3 könnte bestehen bleiben. Die Sache mit der Evaluierung kann durchaus auf exekutivischer Ebene geregelt werden, weil es nicht sehr finanzexpansiv ist, was da an Mischfinanzierung in Frage steht. Und dass die Kostentragung in der Vereinbarung geregelt wird, könnte auch stehen bleiben. Man könnte sagen, soweit sie nicht im Grundsätzlichen Gesetz geregelt ist. Also das ließe sich durchaus normal regeln, würde allerdings voraussetzen, dass mit Wissenschaft eben auch das Studium gemeint ist und also diese Bypass-Operationen nicht mehr notwendig wären, sondern das eben möglich wäre über diesen Artikel. Und ich sage nochmal, der 104a sind nicht die alten Finanzhilfen, sondern es sind Finanzhilfen, die zeitlich begrenzt und degressiv gestaltet sind. Das heißt, die Länder werden nicht dauernd abhängig davon. Sie kommen nicht an den Tropf. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt dieser neuen Finanzhilfen. Und deshalb meine ich, dass diese Regelung eine vernünftige Regelung wäre und lege sie Ihnen ans Herz. Danke.
Vielen Dank. Jetzt Herr Professor Schneider auf die Frage der Kollegin Sager.
Frau Abgeordnete Sager, ich glaube, Ihre Frage trifft wirklich einen Kern der Problematik, nämlich wie kann man sozusagen Autonomie der Bildungseinrichtungen, ich nehme ja jetzt die Schulen mit rein, mit einer mehr oder weniger zentralen Finanzierung verbinden. Wenn wir Kanada, USA ansehen, ist in der Tat so, dass jedenfalls die Universitäten im Rahmen von Programmen, die solche Kategoriengrenzen vorsehen, direkt sich bewerben können, genau wie Unternehmen, die sich im Rahmen eines Investitionsprogramms bewerben. Beispiel die ganzen Affirmative Action Programs, bei denen die Universitäten danach finanziert werden, wie viele Frauenanteile sie haben, wie viele Anteile sie von Minderheiten haben, Schwarze oder auch andere Minderheiten. Das ist so, dann wird ausgewählt und dann gibt es einen Wettbewerb zwischen den Hochschulen. Ich finde das sehr gut. Wir haben es ja in Ansätzen auch. Ich bin nicht ganz der Meinung von Herrn Mayer in diesem Punkt. Wir haben ja mit der Exzellenzinitiative im Grunde ein sehr interessantes Experiment gemacht. Da haben sich ja auch Hochschulen beworben und sie sind ausgewählt worden nach bestimmten Kriterien. Also das geht schon, das könnte man machen. Und ich würde das auch sehr begrüßen, wenn wir das gewissermaßen verallgemeinern könnten, auch unterhalb der Verfassungsebene. Wir beobachten weltweit eine Dezentralisierung von Kompetenzen im Bildungswesen. Weltweit. Nicht nur zu den Regionen, Einzelstaaten hin, sondern auch zu den Kommunen, bis runter in die Kommunen. Diese Kompetenzverlagerung nach unten ist aber interessanterweise eben nicht mit mehr Kompetenzen im staatlichen Bereich verbunden, sondern die Kompetenzen werden in Gremien verlagert, die gewissermaßen aus der Zivilgesellschaft herausgebildet werden. Also es sind gemischte Gremien, School Boards. Die Schulen, nicht nur die Universitäten, suchen sich die Professoren raus, die Schulen stellen ihre eigenen Lehrer ein. Da gibt es also einen echten Wettbewerb auch der Schulen untereinander um die besten Lehrer. Und darüber entscheiden dann Eltern in Schoolboards oder Arm-Length-Bodies in England etwa, entscheiden mit. Das ist alles im Grundgesetz angelegt. Der Artikel 7 Absatz 1 sagt, das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Kontrolle ist die Sache des Staates. aber nicht sozusagen hier die Ausübung von Kompetenzen in bürokratischen Formen bis hin zu detaillierten Lehrplänen. Das sind alles Dinge, die wir jedenfalls in der Zukunft nicht mehr akzeptieren können. Mehr Autonomie, richtig, aber dann eben auch die Autonomie so umsetzen, dass die autonomen Einheiten und Einrichtungen dann auch direkt an ihr Geld kommen.
Vielen Dank, Herr Professor Schneider. Jetzt abschließend dieser Runde Herr Professor Strohschneider auf die Fragen der Kolleginnen Pieper und Taus.
Ja, vielen Dank. Frau Pieper, ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt sozusagen der kompetenteste Antwortpartner bin, den Sie hier finden könnten für Ihre Fragen. Und ob die BLK schon weg ist, das würde ich nicht mal in Abwesenheit Ihres Generalsekretärs einfach so beantworten wollen, wie Sie mir das jetzt nahelegen. Das, was ich so wahrnehme aus den, so habe ich das sozusagen als eine Sachstandsbeschreibung verstanden oder missverstanden, was ich jedenfalls wahrnehme, denn das ist ja im Moment wesentlich ein Geschäft, das von der KMK betrieben wird, wie diese Zuständigkeiten im administrativen und operativen Bereich geschnitten werden, ist, dass ja über eine Kommission für Forschungsplanung, durchaus über das Fortbestehen einer Kommission für Forschungsplanung gesprochen wird. Und bei der neuen Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gibt es, wenn ich das richtig sehe, in der KMK, nämlich in der Amtschef-Arbeitsgruppe Föderalismusreform, sozusagen einen Gesprächsstand, der allgemein für vernünftig gehalten wird, dass nämlich Wissenschaftsrat und DFG bei den Forschungsgroßgeräten und bei den Forschungsbauten und bei den Großgeräten mitbeteiligt sind. Die sozusagen naheliegende Annahme ist, dass der Wissenschaftsrat die Forschungsbauten und die DFG dann die Großgeräte begutachten würde. Das gibt mir die Gelegenheit, sozusagen eine kleine Bemerkung zu machen zu etwas, was zuletzt Herr Drexler gesagt hat, der ist jetzt aber gerade raus. Das ist das Argument, dass die 700-Millionen-Regel, also 143c, dass sie besser sei als der Status quo, dass sie nämlich Planungssicherheit gebe und dass sie auch besser sei als der Status quo, selbst solange eine Gegenfinanzierung der Länder sozusagen auf Goodwill beruhe. Ich will in dem Zusammenhang, ich will das nicht weiter kommentieren, ich will nur zu bedenken geben, dass die 700-Millionen-Regel überhaupt nur als Übergangsregel begründbar ist. Und so ist sie auch formuliert. Es ist von der Kompensation die Rede, hilfsweise sozusagen für Abschaffung von HBFG. Sie ist nämlich nur deswegen kann sie als Kompensation, als Übergangsregel begründbar sein. Wenn sie das nämlich nicht wäre, dann würde sie ja eklatant widersprechen der gesamten sonstigen Konstruktion der föderalen Auseinandernahme von Bundes- und Länderzuständigkeiten. Dann würde ja das Gesetz zugleich sozusagen die Trennung der Zuständigkeiten und, also die Verfassung, zugleich die Trennung der Zuständigkeiten und ihre Vermischung als erforderlich behaupten müssen. Der zweite Punkt, der in diesem Zusammenhang vielleicht nur kurz angesprochen werden könnte, Sie haben nämlich Ihre Frage ja mit dem Hinweis auf das Erfordernis einer nationalen Forschungsstrategie eingeleitet. Das wäre der, ich würde schon sagen, dass natürlich mit der Frage Forschungsbauten und Großgeräte eine solche nationale Forschungsstrategie noch nicht aufgelegt ist und dass sowohl sachgemäße Entscheidungen zu den Forschungsbauten wie zu den Großgeräten jedenfalls eine Rahmenplanung, also Entschuldigung, das ist jetzt ganz der falsche Ausdruck. Ich nehme das Wort ausdrücklich zurück. Ich meine nicht Rahmenplanung, sondern einen konzeptuellen Rahmen braucht, der nämlich die Beurteilungskriterien abgibt dafür, ob man eine oder zwei oder drei Elektronenlaser, um jetzt mal ein naheliegendes Beispiel zu verwenden, in Deutschland gibt. Und dass eine solche Forschungsgesamtperspektive oder ein konzeptueller Blick auf das Gesamtwissenschaftssystem in Deutschland erforderlich ist, dem würde ich zustimmen. Dass dazu sozusagen Monitoring wie Planung gleichermaßen gehören, das scheint mir evident. Und dass ich als Vorsitzender des Wissenschaftsrats jetzt nicht weiter ausführe, wer da möglicherweise der geeignete Träger dieser Aufgabe wäre, das werden Sie vielleicht leicht verstehen. Zu der Frage von Herrn Taus, wie kann man die praktischen Probleme der Forschungsförderung beschreiben nach der Föderalismusreform, will ich nur sagen, auf der einen Seite ist ja Forschungsförderung als Bundeskompetenz und zugleich als Landeskompetenz anerkannt. Und insofern sind an dieser Stelle, würde ich sagen, die systematischen Probleme etwas geringer. Sie sind tatsächlich praktische Probleme und die sind angesprochen worden. Was ist ein Forschungsbau? Und Herr Steinberg hat heute Vormittag sozusagen mit einer gewissen Nonchalance beschrieben, dass es ganz einfach sei, Forschungsbauten von Lehrgebäuden zu unterteilen. Das mache man sozusagen täglich. Herr Knies hat beim Mittagessen gesagt, dass man es täglich macht. Daran sieht man schon, dass es gar nicht so leicht ist. Sonst wäre es nämlich an einem Tag erledigt. Das ist es offenbar nicht. Es ist tatsächlich ziemlich schwierig, und bei dem Frankfurter Universitätsklinikum handelt es sich nur um ein rechtlich privatisiertes Universitätsklinikum, noch nicht um ein materiell privatisiertes wie bei Gießen-Marburg. Und dann geht es um die Kohle, wenn Sie mir diese Bemerkung gestatten. Und dann stellt sich die Abgrenzung von Forschungs- und Lehranteilen sehr viel dramatischer dar und die Abgrenzung der Krankenversorgung überhaupt. Letzte Bemerkung in diesem Zusammenhang. Das systematische Problem ist, dass eine Bundeskompetenz für Forschung anerkannt wird und eine Bundeskompetenz für Lehre nicht. Und das meine ich, es ist jetzt doch eine Art von bewertendem Kommentar, darin steckt doch ein Problem. Solange nämlich der Zusammenhang, ich rede nicht von Humboldt, sondern ich rede von funktionalen Vernetzungen und sozusagen Alltagsabläufen, solange nämlich der Zusammenhang, der zwingende Zusammenhang von Forschung und Lehre auf der Seite der Länder Kompetenzen gerade anerkannt und auf der Seite der Bundeskompetenzen bestritten wird. Und das ist ebenso in 91b und weiteren. Solange fehlt da, glaube ich, noch ein Moment der Schlüssigkeit im gegenwärtigen Konzept.